Wie glaube ich, das Lied war ja doch bekannt. Harald, kanntest du das nicht, oder?
Nee.
Echt? Ist jetzt irgendjemand von euch noch hier, der noch Gaben für den Erntedanktisch hat und sie nicht nach vorne gebracht hat? Dann wäre jetzt noch die Möglichkeit. Ja, heute feiern wir Erntedankfest. Das Erntedankfest ist ja etwas, was jedes Jahr wiederkommt, weil wir als Menschen gewohnt sind, für das, was wir empfangen, dann auch dankbar zu sein. Denn das, was wir empfangen, ist ja immer, und das meint auch Erntedank, zum einen die Frucht oder das Produkt, kann man sich jetzt überlegen, menschliche Anstrengung, aber dann eben auch die Frucht göttlichen Segens. Und von daher gehört es auch zu diesem Tag dann dazu, dass man über beides so ein bisschen nachdenkt. Gerade in der Lesung aus dem 5. Buch Mose haben wir die Aufforderung gehört, auch, dass der Mensch, dass das Volk Israel nicht vergessen soll, dass Gott es war, der es herausgeführt hat, ich sage mal aus der Knechtschaft hinein in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Die, so haben wir es ja gehört, die Zeit der Wüstenwanderung war so eine Bildungszeit, könnte man auch sagen, also wo Israel dann lernen sollte, dann wie man auch nach den Geboten Gottes lebt. Denn das ist wichtig. Es ist wichtig für den Menschen immer schon gewesen, nach den Geboten Gottes zu leben. Und das ist im Alten Testament so ein Denken, das nennen wir Tun-Ergehen-Zusammenhang. In der damaligen Zeit, also in der Antike, und das ging dann so auch bis ins Mittelalter hinein, dann fing es allmählich an, später hat sich das dann noch mehr geändert, hatte man so ein magisches Weltbild. Das heißt, dass alles das, was geschehen ist, oder das, was geschah, auch einen Ursprung hatte. Und dieser Ursprung war eben nicht so kausal in dem dann zuallererst zu sehen und zu finden, was eben in dieser Welt passiert, sondern man sagte, das, was geschieht, das, was passiert, das kommt direkt von Gott. Also wenn ich mich falsch verhalte, dann bestraft mich Gott. Und so steht es dann auch schon in den Sprüchen, in der Weisheitsliteratur, dass der Gerechte niemals hungern wird. Also von daher war das eben so ein Denken, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, was Menschen eben sehr geprägt hat. Irgendwann haben wir dann so ein bisschen gesagt, okay, da sind wir drüber hinweg, gerade als Christen auch, die dann eben wissen, dass es nicht um Werkgerechtigkeit geht, dass es nicht darum geht, dann die richtigen Werke zu tun und dann. Aber dann haben wir Folgendes gemacht, dann gab es eben nicht mehr diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, sondern wir haben dann, ich nenne das mal so, ein Bekenntnisergehen-Zusammenhang irgendwie geschaffen. Also die Leute, die das richtige Bekenntnis haben, die an Christus glauben, die werden dann gesegnet und denen geht's gut, die haben niemals Hunger, die werden nicht krank und so weiter und so weiter. Das ist ja das, was dann so damit verbunden war. Und wenn du dann krank geworden bist, hatte das ja einen Grund. Und der Grund lag eben sehr häufig daran, du hast nicht richtig geglaubt. Also so aus diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang wurde so ein Bekenntnis, ein Glaubens-Ergehen-Zusammenhang. In der Weisheit, und das lesen wir dann auch in dem Psalmen, entdecken wir, dass irgendwann die Menschen gesagt haben, boah, schwierig. Zum Beispiel lesen wir dann im Psalm 73, Asaf betet dort, meine Füße wären fast gestrauchelt, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Das war etwas, das war für den Menschen, der im Tun, habe ich was falsch gesagt? Danke. Das war für den Menschen, der im Tun-Ergehen-Zusammenhang gelebt hat und geglaubt hat, eben etwas, was er nicht verstanden hat. Warum geht es den Gottlosen so gut, wenn Gott es doch ist, der mich segnet, wenn ich mich an die Gebote halte, dann für Christen? Warum geht es dem Gottlosen so gut und mir so schlecht, wenn ich doch Christus nachfolge? Und das war eben so eine Krise, die entstanden ist. Und die Schrift, die am meisten für diese Krise dann auch der Weisheit steht, weil das ist Weisheitsliteratur in dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, die Schrift, die am meisten diese Krise beschreibt, war das Buch Hiob. Denn in dieser Geschichte von Hiob wird eben genau etwas erzählt, das passt nun gar nicht mehr zusammen mit dem, was man gedacht hat, eben von diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und von daher hat das Buch Hiob auch eine große Bedeutung für die Israeliten gehabt, für den alttestamentlich glaubenden Menschen, oder aber auch für uns, wenn wir das heute lesen, weil in diesem Buch Hiob, ja, man kriegt dann dieses Denken nicht mehr zusammen. das hat sich dann ein bisschen geändert. Das kam dann so aus der Theologie, dass man dann nicht mehr von Tun-Ergehen-Zusammenhang gesprochen hat, sondern von dem Tat-Folge-Geschehen. Also dass jede Tat so seine Folge hat. Das war eine Formulierung, die man damals genutzt hat. Und was dann dieses Tat-Folge-Denken auch noch so beschreibt oder meint, können wir auch zum Beispiel nachlesen, wenn wir das Buch Hosea lesen. Er hat ja viel Sozialkritik dann auch betrieben, Hosea. Und er sagte dann, wir sollen Gerechtigkeit sehen, damit es dann in dem Land auch gerecht und liebevoll zugeht. Und da kam dann nochmal ein anderer Gedanke hinein, der dann für das Alte Testament, für den neutestamentlich glaubenden Menschen, für uns heute eigentlich sehr wesentlich ist. Und das ist so ein, ich sag mal, ein Gedanke, den wir auch nicht nur aus der Bibel kennen, sondern den wir eigentlich auch im Alltagsdenken, im Alltagsgeschehen kennen. Und das ist dieser Gedanke, der Mensch erntet, was er sät. Du wirst ernten das, was du sät. Paulus schreibt, wenn er den Galatern etwas über das Brüderliche, über das Geschwisterliche miteinander erzählt, beschreibt ihm genau auch diesen Satz und sagt, Gott lässt sich nicht spotten, denke daran, der Mensch wird ernten, was er sät. Jetzt kann man natürlich an dieser Stelle wieder darauf kommen, dass es so in eine Richtung geht, Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wie ist es denn nun? Muss ich richtig glauben? Muss ich die richtigen Werke tun? Muss ich gerecht leben, damit Gott mir gnädig ist und ich gesegnet werde? Wir wissen heute, also gerade wenn wir vom materiellen Segen, und das gehört immer auch dazu, also nicht nur ein geistlicher, sondern auch ein materieller Segen, wir wissen heute, dass wenn wir vom materiellen Segen dann reden, brauchen wir den lieben Gott dafür? Wir brauchen gute Ingenieure, gute Wissenschaftler, die dann sagen, wie wir aus einem Baum eben vielleicht noch mehr, von einem Baum noch mehr Äpfel ernten können und so weiter und so weiter. Brauchen wir hierfür den lieben Gott? Seien wir doch mal ehrlich. Naja, klar, sagen wir, wir brauchen den, weil. Und, aber das ist das, was sich eben zu dem magischen Weltbild der früheren Zeiten geändert hat. Wir haben heute dieses wissenschaftliche Weltbild, dass wir eben wissen oder dass wir eben davon auch beseelt sind, dass das, was wir dann in den Händen halten, sehr stark abhängig ist von dem, ja, was wir dann leisten können. Wie pfiffig wir sind, wie klug wir sind. Und seien wir mal ehrlich, das ist bei uns auch nicht großartig anders. Wir wissen und sind auch dankbar dafür, dass dahinter ein Gott steht, der uns segnet, aber sind wir die Frömmeren hier in der westlichen Welt? Und deswegen geht es uns so gut? Sind wir die, die gerechter sind? Wir legen ja immer so viel Wert auf unsere wertebasierte Politik. Sind wir die Gerechteren und deswegen werden wir so reich gesegnet? Du hast ja am Anfang auch so angesprochen, auch im Gebet dann und Roland ja auch nochmal, dass wir ja dankbar auch dafür sind, dass es uns so gut geht. Geht es uns so gut, weil wir eben den richtigen Glauben haben und die Afrikaner oder wer auch immer glauben halt nicht richtig und deswegen geht es ihnen nicht gut. Nein, die Zusammenhänge sind ja nun wirklich andere. Wenn die Bibel, also wenn der Apostel Paulus davon spricht, von diesem, der Mensch wird ernten, was er sät, dann ist das ja etwas, was auch, ist keine geistliche Erkenntnis, die er da hat, sondern die Erkenntnis, die er hier hat, ist eine Erkenntnis, die er aus der Natur hat. Also ich habe nur wirklich Bezug in puncto grüner Daumen, bin ich nur vollkommen minder bemittelt. Und die Lisa bringt mir ab und zu aus unserem anderen Kiezgarten dann etwas mit, was sie da geerntet hat. Und sie muss mir fast immer sagen, was das ist. Also weil Tomaten kriege ich nicht, die esse ich nicht und eine Möhre erkenne ich, aber dann manchmal ist schon so, dass ich, aber ich war diese Woche im Rathaus und war echt dankbar und die Frage ist, wem es vielleicht ähnlich geht, Lichtenberg duftet vielfältig, ein Kalender für 2023. Ich weiß nicht, gibt es da Interesse, dann würde ich noch mal irgendwie ein paar besorgen. Das Besondere ist auch, dass hier unser Gemeindemitglied ein Grußwort geschrieben hat. Aber das richtig Besondere ist, wer weiß von euch, wie Winterlinde riecht? Wer möchte es wissen? Alle. Du warst der Erste. Also, wenn du jetzt wissen willst, wie Winterlinde riecht, dann reib doch mal hier über dem Baum mit deinem Finger. Und jetzt riech mal. Nein, an deinem Finger. Riechst du was? Ja, nicht alles gleich abreißen.
Ja, ja.
Und wie riecht Winterlinde? Möchte jemand von euch wissen, wie Holunder riecht? Oder weiß jemand nicht, wie Holunder riecht? Die Anja weiß nicht, wie Holunder riecht.
Jetzt mal nicht.
Jetzt, sie tut jetzt mal so.
Sie weiß ja, wie Holunder riecht. Dann kann sie gucken, Richtung Parfüm riecht das.
Ja, Holunderparfüm. Okay, einen Test machen wir noch. Hoffentlich begeistert sich irgendwann jemand so, wie ich mich daran begeistern möchte. Woher weißt du, dass jetzt die Maiglöckchen kommen? Ach so, wer möchte wissen, wie Maiglöckchen riechen?
Wie deine Oma.
Wie deine Oma.
Blumig.
Blumig, ja. Also, ich habe mir gleich einen Kalender mitgenommen, wenn ihr mögt, ich bringe mal noch ein paar mit, wer sowas haben will. Also ich finde sowas großartig, weil die Ines lacht sich auch immer schlapp, wenn wir irgendwo an der Natur vorbeifahren und ich Bäume raten muss oder was weiß ich was. Also das Bild, was der Apostel Paulus hier benutzt, eben von dem, du wirst ernten, was du siehst, ist eben ein Bild aus der Natur, aus dem, was uns umgibt. Und das ist ja erstmal eine Binsenweisheit, die uns hier begegnet. Also wenn du zum Beispiel Hunger hast, jetzt weiß ich nicht, kann man Löwenmäulchen essen? Der eine sagt ja, der andere nee, okay. Also, einmal mindestens, okay. Also wenn wir, ich bin gestern nochmal losgefahren, war erst hier beim Kaufland und die haben mich nur komisch angeguckt, was ich denn jetzt mit Samen will, weil den braucht man doch jetzt nicht. Ja, ich sage, ich brauche das nicht zum Einsehen, sondern zum Predigen. Wenn man im nächsten Jahr Möhren ernten möchte, die erntet man noch nächstes Jahr, oder? Okay. Da muss man Möhren sehen und nicht dieses Löwenmäulchen. Das ist logisch. Wenn ihr nächstes Jahr was ernten wollt, was man essen kann, dann Möhren und keine Tomaten. Also es weiß jeder. Ich habe euch hier mal ein paar Pröbchen mitgebracht. Jetzt ist die Lise heute nicht da, sonst hätte ich ihr das irgendwie gegeben. Dann können wir das nächstes Jahr auch drüben im Kiezgarten, hier sind noch ein paar einpflanzen. Wenn ihr etwas ernten wollt, dann müsst ihr euch vorher überlegen, was ihr aussät. Ihr könnt nicht sagen, okay, ich schmeiß das jetzt mal auf dem Land, sind Möhren, Samen und schau mal, was nächstes Jahr kommt. Nee, da werden Möhren kommen. Es sei denn, kommt jemand, der gräbt aus und schmeißt Tomaten rein, und, um euch zu ärgern. Ein Bild, was der Apostel Paulus hier benutzt aus der Natur, was ja vollkommen nachvollziehbar ist. Wir ernten das, was wir sehen. In diesen Zeiten wird ja viel von Wendezeiten gesprochen. Also unser Bundeskanzler hat das ja vor ein paar Wochen auch so erwähnt und wir hören das ja auch immer wieder, dass wir in Wendezeiten leben. Und ich glaube, dass das richtig ist. Jetzt erinnern wir uns morgen wieder an eine bestimmte Wendezeit in unserem Leben hier in unserem Land. Aber in den Wendezeiten oder in der Wendezeit, in der wir gerade dann auch leben, in der wir stehen, die ist schon ein bisschen, ich sag mal, eindrücklicher, vielleicht sogar ein bisschen tiefgehender. Denn, und das ist das, was wir ja gerade auch mitbekommen, die Natur, die wird uns nicht mehr lange aushalten. Man redet dann eben von diesem Point of No Return. Einige sagen, sind wir schon drüber weg. Und man redet dann davon, es geht noch um ein paar Jahre und dann um ein paar Jahrzehnte. Warum ist das so? Weil Gott diese Schöpfung so schlecht gemacht hat? Wir erleben das immer wieder, kriegen das in den Nachrichten mit und manchmal dann auch durch die Flüchtlingsströme, dass die Menschen, die am heutigen Tag, am Erntedank, nicht vor so einem Tisch stehen, sondern wo der Tisch irgendwie leer ist, dass die sich auf den Weg machen, weil sie an dem Ort, wo sie sind, nicht mehr überleben können. Warum ist das so? Weil sie den falschen Glauben haben? Gerade ist ja irgendwie Gasumlage, Gaspreisdeckel und so weiter und so weiter. Wir merken, wir haben uns in Abhängigkeiten hineingebracht von den fossilen Brennstoffen. Das haut nicht mehr hin. Okay, jetzt sagen wir, bei dem können wir nicht mehr kaufen, weil der achtet nicht die Menschenrechte. Gehen wir halt zu dem anderen, der zwar auch die Menschenrechte nicht achtet, aber aus welchen Gründen auch immer kaufen wir da dann das, was wir brauchen. Wenn man zum Beispiel guckt auf den Fachkräftemangel in unserem Land, auf die Situation in der Bildung, dann merken wir, das geht ganz schön Bach runter gerade. Warum? Weil die Kinder jetzt alle dumm geboren werden? Es gibt, sagt man eigentlich, zwei Rohstoffe, also zwei Arten von Rohstoffen, Rohstoffe wie Erz und. Und dann gibt es Energie und dann sagen wir, gibt es noch einen dritten Rohstoff, von dem wir eigentlich leben hier in unserem Land und das ist Wissen. Also wir haben nicht so viel Rohstoffe in der Erde, wir können nicht so viel Energie hervorholen. Was uns ausgemacht hat, ist das Wissen. Das war in Deutschland der Rohstoff, von dem wir gelebt haben. Wie steht es eigentlich darum? Oder seid ihr Lehrer jetzt alle so schlecht? Ja, einen Schuldigen brauchst du ja immer. Wir leben gerade in einer Zeitenwende, in der wir schmerzhaft erleben, dass wir gerade ernten, was wir gesät haben. Und das seit Jahren und Jahrzehnten. Wir erleben gerade und stehen gerade in Zeiten, wo wir merken, es kann so eigentlich nicht weitergehen. Und jetzt kann man sich dann da eben darüber streiten, wie viel Menschen gemacht und so, aber darum geht es mir gar nicht. Wir leben in Zeiten, wo wir merken, wenn es so weitergeht, ist das, was wir ernten aus dem, was wir da gesät haben, etwas, es wird schwierig. Okay. Bin in einem Alter, mich juckt das nicht mehr. Wenn es ernst wird, bin ich schon nicht mehr da. Und wenn meine Kinder Glück haben, sie vielleicht auch schon nicht mehr. Aber was ist dann mit ihren Kindern, die dann die Suppe auslöffeln müssen, die wir ihnen eingebrockt haben? Wenn der Apostel Paulus mit den Galatern darüber spricht, auch wie das menschliche Miteinander auszusehen hat, dann sagt er eben, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Der Mensch wird ernten, was er gesät hat. Was meint das? Jetzt könnte man natürlich wieder zurück ins Alte Testament fallen und von so einem Tun ergehen und der Strafe Gottes dann ausgehen. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was er gemeint hat. Zumindest würde ich sagen, heute würde er das dann auch anders beschreiben. Wenn er sagt, Gott lässt sich nicht spotten, dann heißt das, ihr könnt nicht, weil das ist Gotteslästerung, dann den Armen das Essen wegnehmen und dann den lieben Gott darum bitten, er möge sich doch bitte darum kümmern, dass auch die genug zu essen haben. Das ist Gotteslästerung. Weil das heißt, wir schieben die Verantwortung, die wir haben für unser Leben und für diese Schöpfung und für diese Welt, schieben wir von uns weg und tun so, als hätte das irgendwas mit dem lieben Gott zu tun, dass es in dieser Welt jeden Tag tausende Menschen gibt, die an Hunger sterben, Kinder gibt, die an Hunger sterben. Das ist keine Strafe Gottes. Das ist das, was Menschen ernten von dem, was wir gesät haben. Und wenn, das ist ja dann nicht nur sprichwörtlich, es Menschen gibt, denen das Wasser bis zum Halse steht, und das ist ja wirklich so, dann ist es gotteslästerlich, wenn wir dann darum beten und sagen, Gott, schenk doch ihnen ein Schlauchboot. Oder guck doch, dass es da nicht so viel regnet. Oder. Nein, das, was in dieser Welt geschieht, und das, was wir gerade erleben an vielen Stellen, ist das, was wir gesät haben. Wir haben dann eben nicht Radieschen gesät und ernten das, sondern Umweltverschmutzung, Armut. Und das ist eben das, was wir gerade ernten. Erntedank hat immer etwas damit zu tun, dass wir dankbar sind für das, was wir bekommen haben, was wir geschenkt bekommen haben. Und wir wissen auch, und nicht nur so als frommes Anhängsel zu dem, was wir zu leisten imstande sind, sondern wir wissen, das, was wir sind, was wir haben und das, was wir können, hat einen Ursprung. Und das liegt in Gott. Darum sind wir Gott von Herzen dankbar für die Gaben, die wir haben. Und so wie Roland das auch gebetet hat, wollen wir damit auch verantwortlich umgehen und gucken, was wir damit mal tun können. Aber Erntedank heißt eben auch immer darüber nachzudenken, was ist das denn, was wir sehen und was wir ernten. Hier auf diesem Tisch sieht das wunderbar aus. Aber wie gesagt, in dieser Wendezeit wird es uns gerade immer wieder vor Augen gehalten. Wir kommen in eine Zeit der Ernte und ernten etwas, was wir alle nicht wollen, aber was wir miteinander gesät haben. Jetzt können wir natürlich darüber nachdenken, wie wir die Situation in dieser Welt dann verändern. Und wir sollten das auch tun. Im Kleinen, wir können nicht die ganze Welt verändern. Ich sage immer, wir verändern die Welt hier in der Weidlingstraße. Im Kleinen darüber nachdenken, was können wir anders machen. Aber was mir eben auch wichtig ist, und das ist das, was in der Bibel auch immer wieder dann zu uns kommt, wir haben es verbockt an vielen Stellen. Aber es ist nicht so, dass Gott keinen Bock mehr auf uns hätte. Gott hat uns noch nicht aufgegeben, unser Vater im Himmel hat uns noch nicht aufgegeben. Und er legt uns immer wieder das auch vor als Möglichkeit, die wir ergreifen können, dass wir einen Unterschied machen, dass wir versuchen, das Leben anders zu leben und anders zu gestalten. Und dazu sind wir auch immer wieder aufgerufen, dazu sind wir auch immer wieder eingeladen. Das fängt natürlich dann auch an, wie ich mit Lebensmitteln umgehe, wie ich sie konsumiere, wo ich sie einkaufe. Und wir versuchen ja auch hier an mehreren Stellen da auch irgendwie verantwortlich und klug mit umzugehen. Das gehört auch dazu. Aber was zum Beispiel auch dazu gehört ist, und das ist ja das Interessante, was wir aus der Entwicklungspsychologie wissen, dass das, was aus Menschen wird, aus den großen Menschen, hängt sehr stark davon ab, was wir in sie hineinlegen, also was wir aussehen, wenn sie kleine Menschen sind. Wenn du ein Lächeln schenkst, wirst du höchstwahrscheinlich ein Lächeln ernten. Schön, dass du dich bedankt hast. Na gut. Also sitzt Mutter und Tochter zusammen, die es nicht wissen. Wenn du ein Lächeln in diese Welt sendest, dann erntest du höchstwahrscheinlich ein Lächeln. Wenn du Hoffnung in diese Welt sendest, dann wird um dich herum Hoffnung entstehen. Wenn du über Menschen redest, dass sie dabei aufblühen und wachsen und gedeihen können, dann werden um dich herum Menschen entstehen, die gerade gehen können. Und das in einer Verantwortung für sich und für die anderen und für die Welt dann auch leben können. Die Frage ist nicht nur eben bei den Rohstoffen, wie wir damit umgehen, sondern zuallererst auch, wie gehen wir miteinander um? Was schenken wir einander? Was sagen wir dem anderen? Und für mich ist das eben so ein Punkt, der mich in diesen Wochen und Monaten wirklich erschrickt. Die ganze Rhetorik, die wir uns tagtäglich anhören müssen, wo man über andere Menschen, über andere Staatenlenker in einer Art und Weise redet, wo ich sage, was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Was meint ihr eigentlich, was ihr damit ernten werdet, wenn ihr so etwas ausseht. Frieden? Ist das, was wir gerade in dieser Welt machen, auch wir als westliche Wertegemeinschaft, ist das etwas, was den Frieden bringt? Ich glaube nicht. Wenn sie es glauben, müssen sie es so machen. Aber wenn ich den anderen immer diffamiere und wenn ich zu dem anderen immer irgendwie bestimmte Dinge sage, dann könnte es sein, dass das genau das ist, was ich dann auch ernten werde. Leben in der Zeitenwende heißt nochmal nachdenken über das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ausgesät haben. Leben in der Zeitenwende heißt für sich auch ganz persönlich darüber nachdenken, wie will ich die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre meines Lebens gestalten. Und Erntedank heißt dann auch eben, das zu tun, nicht unter dem Sinne der eigenen Gewinnoptimierung, sondern unter dem Angesicht Gottes, der gesagt hat, ich habe euch gezeigt, wie es geht. Sät Gerechtigkeit, denn dann werdet ihr Gerechtigkeit ernten. Sät Frieden, denn dann werdet ihr Frieden ernten. Sät ein Lächeln, denn dann wird man euch auch anlächeln. So lade ich uns ein, dass wir auch an diesem Morgen wieder ganz neu darüber nachdenken, was wir eigentlich in diesen Zeiten aussehen müssen als Christen und Christinnen in dieser Welt. Was wir auf dem Ackerboden des Lebens ausstreuen wollen, damit aus dieser Welt und aus diesem Menschen etwas werde, worüber man sich freuen kann. Dazu sind wir eingeladen, auch heute wieder ganz neu, an diesem Erntedankfest, an dem Fest, wo wir darüber nachdenken, was wir denn geerntet haben und vielleicht auch darüber nachdenken sollten, was wir denn so aussehen. Amen.